Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Foto- und Audioausstellung Lebenswert Leidenschaft. Ich bin Finnegan Kuichi-Godenschweger und unterhalte mich heute mit einer Person aus dem Kreativbereich über deren Weg, Beruf, Leidenschaft und viele mehr. Viel Spaß dabei.
Ja, herzlich willkommen. Ich bin Finnegan Kuichi-Godenschweger und mir gegenüber sitzt Angelika Hinterbrandner. Wir sitzen hier in ihrem Bürogebäude bei Arno Brandelhuber.
Ja, mein Bürogebäude ist nicht, aber mein Büro, an dem Ort, an dem ich arbeite, sitzen wir gerade so.
Ja, richtig.
Es dauert noch eine Weile, bis ich diese Art von Immobilien besitze, glaube ich.
Aber kommt. Ja. Ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Gebäude hier in Lichtenberg. Wir sitzen auf 60 Meter Höhe. Es ist ein Turm mitten in Lagerhallen. Eins mit einem anderen Turm, das höchste Gebäude hier, glaube ich sogar.
Ja.
In einem kleinen Zoom-Raum. Ich hoffe, der Ton geht klar. Graue Wände, wie würdest du diesen Beton beschreiben oder nennen?
Das ist ein Putz, der auf dem Beton ist, weil dahinter versteckt sich Dämmung.
Mhm.
Die Betonoberfläche, also das hier quasi, der Turm ist Rohbeton und um ihn nutzen zu können, haben wir Innendämmung eingebaut, damit der Turm außen bleiben kann, wie er ist. Also wie er war im Original.
Verstehe, cool. Ja. Super. Ja, ich würde einfach mal kurze Vorstellung von dir machen.
Ich bin sehr gespannt.
Und dann kannst du gerne korrigieren, reinreden oder ergänzen.
Sehr gerne.
Das ist so, was wir so gefunden haben. Also, du hast Architektur an der Technischen Universität Graz und an der Chinese University of Hong Kong studiert.
Das stimmt schon mal.
Das stimmt, super. Du hast für diverse Architekturbüros wie dem MVRDV, die sind bekannt für experimentelle Formgebung, was ich so gesehen habe.
MVRDV, das MVRDV, ist, glaube ich, am bekanntesten tatsächlich für diese Pixel-Architektur. Was heißt das noch? Die würde ich heute nicht. Also, es war eine total tolle Praktikumserfahrung. Zählt heute nicht mehr zu meinen Lieblingsbüros, okay. Würde ich sagen, aus einer inhaltlichen Perspektive herausgesprochen.
Ja. Okay, ja. Und du hast als Projekt- und Forschungsassistentin an der TU Graz gearbeitet. Mhm. Du hast 2 Jahre in der Redaktion der letzten unabhängigen Architekturzeitschrift ARC Plus, sagt man das so?
ARC Plus.
ARC Plus. Mhm. ARC Plus. Und du arbeitest im Moment hauptsächlich als Architektin einmal hier bei Brandelhuber und an der ETH Zürich.
Ja, das ist Teil richtig, Teil falsch. Also in Deutschland ist der Begriff der Architektin geschützt von der Kammer. Und ich habe keine Kammerzulassung als Architektin. Ich habe diese Leistungsphasen, die man durchmachen muss, um diese Kammerzulassung zu erhalten, nicht gemacht. Und ich habe auch tatsächlich mein Studium der Architektur nie abgeschlossen im Master, sondern habe nur den Bachelorstudiengang fertig gemacht.
Okay. Aber du arbeitest in einem Architekturbüro.
Ich arbeite in einem Architekturbüro, das ist richtig.
Okay. Und du studierst auch noch an der UDK, Universität der Künste in Berlin, im Leadership Digital Innovation.
Das ist auch richtig.
Das ist auch richtig, okay. Ja. Außerdem haben wir noch was gefunden von, ja, über B plus XYZ und Kontextur.
Richtig.
Wo du auch viel Zeit reinsteckst, wie ich erfahren habe.
Ja.
Ja, magst du, also uns sind sehr viele diese ganzen Abkürzungen über den Weg gelaufen, waren so, was, wie spricht man das aus, was ist das jetzt genau? Magst du vielleicht ein, zwei der Sachen ein bisschen näher erläutern?
Also am einfachsten ist vielleicht B plus XYZ zu klären. Das ist quasi die Fortsetzung und Weiterentwicklung von Brandelhuber plus Team, also dem Architekturbüro, in dessen Büro wir hier auch gerade sitzen. Arno Brandelhuber, der Chef in Anführungszeichen hier im Hause, hat für sich beschlossen, dass er sich einen Schritt zurückziehen will gerne und das Büro öffnen möchte, auch für andere Namen, die hier kursieren. Und die Namensbindung bei Architekturbüros ist ja tatsächlich sehr oft vorhanden. Und mit dieser Namensbindung kommt dann auch ein sehr starker Fokus auf die Person, von der Name ist natürlich, geht damit einher, also dieser Fokus. Und Arno will gerne diesen Fokus etwas aufheben. Und deswegen gab es den Entschluss, den Namen quasi etwas rauszuziehen aus der Marke, was zu B+ in Anführungszeichen geführt hat. Das Büro firmiert schon, oder na, es wird schon länger so genannt oder abgekürzt. Das Plus steht für Kollaboration und Kooperation, das ist auch sehr eingeschrieben in die Praxis von Arno, der angefangen hat, in Köln in einer Zusammenarbeit zu arbeiten mit Bernd Knies. Und das hat sich immer so fortgesetzt. Nur er war quasi der rote Faden, der sich durchgezogen hat. Und jetzt versucht er, den roten Faden quasi weiterlaufen zu lassen, nur nicht mehr so stark an seinen Namen gebunden. Genau, das ist die Geschichte hinter B+, die jetzt quasi ja gerade neu geschrieben wird. Das Büro stellt sich gerade neu auf, verändert auch seine Schwerpunkte, oder denkt sehr intensiv darüber nach, was sollen eigentlich die kommenden Schwerpunkte sein. Und ich darf quasi Teil dieses Prozesses sein oder der Mensch, die über diesen Weg nachdenken, wie das Büro in Zukunft aussehen kann und soll.
Ah, cool. Ich meine, da das ja auch, könnte man auch ja, tauchen in was die Schwerpunkte sind, aber wir fokussieren uns ja heute auf dich. Vor allem, genau. Und ich habe so mitbekommen, eben das Kontextur, da hast du ja auch einen Podcast jetzt und da seid ihr auch sehr aktiv. Willst du dazu noch kurz was sagen?
Ja, Kontextur ist nochmal so ein ganz anderes Herzprojekt, auch ein Herzprojekt, wie fast alle Sachen, mit denen ich arbeiten darf. Kontextur ist entstanden zwischen Katharina Benjamin und Aline Lindemann oder während des Studiums noch. Also es ist eigentlich auch ein Studierendenprojekt ursprünglich. Die beiden, und Katharina kann das viel besser erzählen. Also das kann man sich auch im Podcast anhören. Wir haben das nochmal so ein bisschen versucht nachzuerzählen, wo genau das gestartet hat und warum und wieso. Also aus diesem Studierendenprojekt ist auf jeden Fall über die Jahre ein sehr großes Netzwerk und eine große Plattform geworden, die wir inzwischen zu dritt bespielen. Das ist einmal Katharina Benjamin, Patrick Martin, Katharinas Partner und ich. Und ja, es ist inzwischen, würde ich sagen, eines der jungen Architekturmedien, die Menschen in unserem Alter sich anschauen, wenn sie über aktuelle Fragen in der Architektur informiert werden wollen oder sich informieren wollen, mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Also gestartet ist Kontextur nahe an dem Format des Interviews. Also das war immer ein Interesse, sich anzuschauen, wie praktizieren andere, was ist deren Zugang, wie sind die Konditionen, in denen gearbeitet wird und wie unterschiedlich sind auch die Perspektiven, die die Menschen haben auf die Arbeit, die so divers sein kann in der Architektur. Und heute ist es aber nicht mehr nur dieses Interviewformat, sondern auch, weil Kontextur gestartet ist als Social Media Format und das natürlich über die Jahre gewachsen ist, hat ein aktueller Diskurs, der in den Stories hauptsächlich stattfindet, nochmal eine ganz andere, ja, Reichweite und ja, Tragfähigkeit vielleicht auch. Und wir sind sehr beschäftigt mit den Themen Arbeitsbedingungen, das immer wieder kommt. Daran, ja, neue Büros vorzustellen oder einen Blick in die Richtungen zu werfen, die nicht so in den klassischen Medien oder den klassischen Architekturmedien vertreten sind. Also auch in den Interviews mal Studierende sprechen zu lassen oder Perspektiven, die sonst keinen Sprachraum haben, denen die Möglichkeit zu geben, ja, gesehen zu werden, ist eines der Ziele bei Kontextur. Und das, ja, übersetzt sich in ganz unterschiedliche Formate. Und viele Dinge sind auch gerade noch in Entwicklung, aber weil es eben nur so ein Side-Projekt ist, in Anführungszeichen. Also auch Katharina ist hauptberuflich in der Lehre an der TU Dresden und in Braunschweig an der Universität. Sind die Ressourcen einfach begrenzt. Also vor allem die Zeit, in der wir am Projekt arbeiten können, ist wirklich sehr zugeschnitten. So, dass wir vorankommen, aber langsam, aber so immer schrittweise weitergehen. So heißt auch der Podcast, die erste Episode war Slow but Steadily. So funktionieren wir als Projekt. Das hat seine ganz eigene, ja, Schönheit.
Wie viele Leute erreicht ihr da so ungefähr mit dem jetzt Instagram-Account der Website?
Also auf dem Instagram, auf dem Main-Account sind es gerade so um die 80. Sogar mehr, ich schaue immer, ich bin total schlecht mit den ganzen Zahlen. Katharina würde mich jetzt schimpfen. Aber so um die 80.000 Leute und es gibt gerade, also na, auf der Website gab es gerade so ein paar Anpassungen. Da gibt es so diese Studiolisten, die vorher auf Instagram in den Stories waren, sind jetzt übersetzt auf die Webseite. Das zieht gerade sehr viele Leute. Aber es ist ja schwierig zu sagen. Also so eine klassische Abonnenten- oder Leserinnenzahl haben wir nicht, weil das auch je nachdem, was es ist, ist jetzt das Interview oder die Studiolisten oder die Stories oder der Account an sich sehr unterschiedlich ist. Was ich aber sagen kann, es ist relativ 50-50 Frauen-Männer. Das ist ganz gut.
Ah, super, super.
Ja.
Und das in Architekturwelt, ne? Das
Ja,
ist ja auch,
ja,
ja. Ja, spannend. Ich meine, du meintest ja jetzt schon, du bist nicht an, also Architektin, weil geschützter Begriff.
ja.
Als was würdest du dich bezeichnen?
Ja, das ist die nächste Schwierigkeit. Oh Gott, da kommen jetzt ganz viele Schlaglöcher. Ich versuche es tatsächlich am ehesten zu beschreiben über die Themen, an denen ich arbeite. Also ich komme ganz klar aus der Architektur, das ist meine Ausbildung, das ist mein Hintergrund und ich finde schon auch den Übertrag, der, auch wenn sie auf den ersten Blick nicht architekturrelevant scheinen, die Themen, an denen ich arbeite, wie es jetzt die Digitalisierung oder Ökonomie in Verbindung mit der Wohnungsfrage, auch wenn es nicht auf den ersten Blick architektonisch scheint, es hat sehr viel eine Übersetzung in den Raum, also in den physischen Raum. Das heißt, es ist eingebettet in diesen Hintergrund, in dem ich studiert habe, in dem ich ausgebildet bin, aber meandert sehr weit hinaus in einen sehr großen gesamtgesellschaftlichen Maßstab, würde ich sagen. Also, wenn man, das ist vielleicht mal so der Range der Scale, in dem ich mich bewege. Inhaltlich sind gerade die Schwerpunkte auf dem Thema, ja, Wohnungsbau oder ne, Wohnen als soziale Frage in Verknüpfung sehr stark mit ökonomischen Themen, also Verteilung von Kapital, weil Real Estate einfach wahnsinnig viel Geld bindet und auch einfach wahnsinnig viel Einfluss auf oder ne, im Zusammenhang mit dem Finanzmarkt sehr stark steht. Das ist ein großes Thema. Das zweite große Thema ist Klimakrise und Bauen auf jeden Fall. In Verbindung mit dem nächsten großen Thema, und das ist tatsächlich die Architektur als Beruf. Also wie verstehen wir, also na, die Frage, die du mir gerade selbst stellst, stelle ich quasi zurück an die Branche. Wer darf sich überhaupt Architekt oder Architektin nennen? Und was heißt es? Also was impliziert dieser Begriff der Architektin, des Architekten im zweiten Schritt, wenn man drüber nachdenkt? Muss man wirklich objektgebunden gestalten, also muss man ein Haus bauen, vereinfacht gesagt, oder kann man auch Architektur als was Größeres, systemischere Gestaltung verstehen? Und wenn man so drüber nachdenkt, also im Rahmen einer systemischen Gestaltung oder strategisches Ausgestalten von Zukünften, dann würde ich sagen, dann will ich mich Architektin nennen, so. Aber nicht, also im klassischen Sinne, wie man heute Architektur oder Architektin versteht, bin ich das nicht. Und wenn man es dann ganz banal beschreibt, was ich denn so mache, dann ist es halt wirklich sehr viel Kommunikation, also vor dem Computer sitzen und E-Mail schreiben, Textarbeit, sehr viel lesen, redaktionelles Arbeiten, Leute verknüpfen, Netzwerke herstellen, wissen, wer wozu publiziert hat, wer wozu eine interessante Position hat, organisieren. Also es sind einfach so ganz viele Tätigkeiten, so. Und wenn man das alles irgendwie so gehört hat, dann kann man sich vielleicht vorstellen, was ich mache. Ich glaube, es ist was sehr Zeitgemäßes, wie ich arbeite, wie sehr viele in unserer Generation und gerade auch im Kreativbereich arbeiten. Man hat so, man ist Autorin slash Kreativschaffende slash Gründerin slash noch drei Begriffe. Das gibt es ja bei sehr, sehr vielen Leuten. Und ich glaube, da falle ich in diese Kategorie, falle ich auch rein, dass man es gar nicht so fassen kann, sondern dass man eher, und ich begreife das tatsächlich als große Freiheit, das selbst gestalten kann, was man eigentlich sein will, weil man gar nicht so richtig in eine Schublade passt. Also ich schreibe quasi meinen eigenen Beruf.
Und du bist auch jemand, der sehr gerne viele unterschiedliche Sachen macht. Du brauchst das auch, dieses
Ja.
ganz viele Projekte
Ja.
gleichzeitig.
Nee, auf jeden Fall. Also einfach auf der inhaltlichen Ebene auch. weil so viele Querverbindungen dann auch da sind. Gerade wenn man in einem größeren Maßstab nachdenkt, muss man immer irgendwie mehrere Themen gemeinsam denken. Einfach auch, weil so viel zusammenhängt und eingebettet ist in ökonomische, ökologische Dynamiken. Deswegen ist es irgendwie so ein Muss, sich zu informieren, für mich zumindest. Und dann ist, also dann kommen die Themen oft auch einfach so von ganz selbst. So, das ist ganz, ja, spannend vielleicht, ja.
Ja, super. Was würdest du sagen, macht dir am meisten eben Spaß an deiner Arbeit oder an deinen Tätigkeiten oder was, ja, was motiviert dich?
Dass ich wahnsinnig viel lernen kann. Also das ist tatsächlich das Schönste. Der Austausch mit den Menschen auch parallel. Also das hängt oft auch zusammen, dass man dann mit Menschen spricht, die einfach wahnsinnig klug sind und dann so Dinge erklären und das halt einfach wirklich so, ja, diesen Austausch zu haben und lernen zu können, das ist tatsächlich, glaube ich, mit einer der Gründe, warum ich mache, was ich mache. Also die Lust daran, die Welt zu verstehen und Neues dazu zu lernen und sich so zu vertiefen in Inhalte, das erfüllt mich sehr.
Schön, ja, kann ich nachvollziehen. Wie kam es denn dazu, jetzt, dass du hier
Wow,
bist?
was für eine Frage. Wie ist das passiert?
Ja, dass du auch, ja, ich meine, auch diese doch, ja, zwar zeitgemäße Denkweise, aber trotzdem ja auch sehr viel Energie erfordert. Und dass man einfach nicht dem System nachgeht, sondern sagt, ich mache mein eigenes Ding.
Ich glaube, am ehesten ist es getriggert durch so Momente in meinem Leben, wo ich das Gefühl hatte, ich bin eingesperrt und ich habe keine andere Wahl mehr. Also, es gab Situationen, ich hab vorher erzählt, ich habe meinen Master nicht abgeschlossen in Graz. Das lag daran, weil ich mir dachte, es wäre klug, vor dem Masterabschluss noch ein Praktikum zu machen. Und dann bin ich in Basel gelandet bei Buchner Bründler, einem sehr tollen Büro, wo ich als ganz klassische Architekturpraktikantin angefangen habe und dann halt auch zeichnen musste und Wettbewerb und Modell bauen und so. Und habe dann da sehr schnell gemerkt, dass dieses einfach nur vor dem Computer sitzen und quasi übersetzen, was andere sich ausgedacht haben und diese reine Zeichenarbeit und dieses reine Gestalterische, ganz ohne einen größeren Kontext, ist zu wenig oder halt einfach nicht, was mich erfüllt, wenn ich daran denke, dass ich das in 50 Jahren noch genauso in dieser Form machen werde. Und dann habe ich beschlossen, weil ich hatte mich, als ich mich fürs Praktikum beworben habe, mich sowohl bei der 8plus in Berlin oder in anderen Büros auch tatsächlich hier bei Brandl-Huber beworben. Und das ist dann aber beim ersten Mal nichts geworden, aus unterschiedlichen Gründen. Und dann habe ich mir gedacht, na, vielleicht versuchst du jetzt doch noch mal diesen publizistischeren Weg oder ne, diesen journalistischeren, wie man das dann auch bezeichnen mag. Und habe mich dann noch mal bei der 8plus gemeldet und das hat dann geklappt. Und dann habe ich quasi dieses zweite Praktikum dran gehangen in Berlin und war dann in der Situation, also der Architekturjournalismus ist einfach sehr, sehr schlecht finanziert und es ist total schwierig, so eine Redaktion am Laufen zu halten. Und als Praktikantin bekommt man natürlich in solchen Fällen auch nicht so viel. Das heißt, ich bin da so in eine, es war klar, dass es einen Moment geben wird, wenn das Geld aus der Schweiz quasi aus ist, ab dem ich Geld verdienen muss. Und nachdem mir bewusst war, dass ich dieses klassische Büroleben nicht leben will, wusste ich schon, ich muss irgendwie einen Plan B haben, weil sonst sitze ich ohne Geld auf der Straße. Und es war schon klar, dass ich meine Eltern, also ich hätte natürlich meine Eltern fragen können, aber es war schon klar, dass ich das nicht will. Und dann habe ich mich umgesehen nach Optionen. Was kann man denn eigentlich so machen? Und habe dann auch tatsächlich so ein paar Bewerbungen rausgeschickt, in so Strategieberatungsbereiche. Und dann haben die aber natürlich immer alle gesagt, na, aber sie haben ja Architektur studiert, was wollen sie denn bei uns? Weil die sind komplett verkehrt. Weil das ist ganz spannend, dass die Außenrezeption von Architektur halt auch immer nur mit die bauen das Haus verknüpft ist. Das heißt, die wussten auch gar nicht, da habe ich dann schon gesagt, na, ich kenne Design Thinking und so, sag mir was, so, habe jetzt keine Ausbildung da drin, aber könnte ich mir gut vorstellen, weil Grundkompetenzen werden einem schon beigebracht im Studium. Haben halt einfach das, ja, hat die überhaupt nicht interessiert, weil da war ich sofort in der Schublade. Und dann habe ich mir gedacht, na, ich muss jetzt noch mal irgendwas machen. Und dann kam dieser zweite Studiengang, das mir hilft, auf dem Papier zu sagen, ich kann noch was anderes als Architektur.
Also der UdK.
Der UdK-Studiengang, ja. Genau. Und dieser Studiengang ist halt ausgelegt auf, also für Leute, die schon Berufserfahrung haben und irgendwie schon gearbeitet haben, das konnte ich dann alles denen so vorweisen, Portfolio und so. Und inhaltlich hat es dann auch ganz gut gepasst, weil die Hefte, die ich bei der Plus gemacht habe, waren in die Digitalrichtung. Das heißt, ich war dann sehr guter Fit. Und es hat dann auch sofort geklappt. Und durch diesen Austausch in diesem sehr breiten, multidisziplinären Rahmen haben sich dann nochmal ganz andere Denkräume aufgemacht tatsächlich. Also ich habe dann auf einmal Optionen gesehen, die ich vorher so nie hätte sehen können. Und dann dieser Job hier, den ich gerade habe bei Brandenhuber Plus, B Plus, der kam dann so über Umwege. Also da wurde gefragt, ob ich hierher gerne wechseln wollen würde. Und habe mir das dann quasi so ausgehandelt. Also ich habe gesagt, ich komme sehr gerne, aber nur, wenn ich auch meine eigenen Sachen machen kann und wenn ich diesen Studiengang machen kann. Also da habe ich, das war quasi die Grundlage für alles, was dann danach passiert ist. Aber tatsächlich dieser Zwangsmoment, an dem ich erkannt habe, ich habe quasi nur die Option, ins Büro zu gehen und da Geld zu verdienen. Es gibt sonst keine Chance. Ich muss jetzt irgendwie noch was anderes mir selbst so als Grundlage schaffen, weil sonst bin ich da für die nächsten 30 Jahre eingesperrt. Das war, glaube ich, der entscheidende Moment.
Ja. Ja, verstehe. Ja. Du hast ja jetzt schon auch eben ja, deine Arbeit so ein bisschen beschrieben und dieses Klimakrise als großes Thema, aber auch den ja, Berliner Housing Market und halt diese ganzen Wohnungsmarkt-Sachen. Was würdest du sagen, ist dein Ziel deiner Arbeit?
Auf der einen Seite einen Bewusstseinsprozess irgendwie in Gang zu setzen, weil ich glaube, dass wir sehr gut darin als Menschen sind, also ganz wirklich alle, Dinge, die uns nicht betreffen, nicht unmittelbar betreffen, also nicht spürbar wehtun, wenn ich mich hier am Arm zwicke, zu ignorieren. Und ich glaube, dass ganz viele dieser großen Themen oft auch noch nicht gut genug kommuniziert werden, im Sinne von, ohne jetzt eine große Zeigefinger- oder Vorwurfspolitik zu fahren in der Kommunikation, sondern eher zu sagen, das sind die Stellschrauben, an denen wir etwas ändern können. Lasst uns mal diese Potenziale diskutieren. Ne? Wohin könnte man das tragen? Wie muss man darüber nachdenken, dass wir eine gute Zukunft oder eine, ja, ich weiß, ich kann das nicht besser ausdrücken, eine lebenswerte Zukunft für eine Gesamtgesellschaft schaffen können. Also es klingt dann immer so naiv, wenn man das sagt, aber es ist tatsächlich so, das ist schon ein sehr starker Antrieb, zu zeigen, dass es auch möglich ist, Dinge zu ändern. Hm. Also so eine Art von Selbstwirksamkeit schon auch aufzuzeigen. Auch in, natürlich als eine Form von Role Model, indem man das selbst auch tut oder sich für etwas einsetzt. Obwohl ich gerade sage, ich würde sagen, ist es tatsächlich bei mir noch sehr im Prozess des Verstehens. Und das, was ich mache, ist vielleicht im banalsten aller Sinne, die Leute mitnehmen auf diesen Prozess des Verstehens.
Hm. Ja.
Nee. Macht Sinn?
Ja. Doch. Nee, voll. Und ja, du hast ja angesprochen, eben dieses ja, Kommunizieren an die breite Masse oder an Leute einfach auch die Dringlichkeit, wie auch so viele andere. Gibt es sonst noch Sachen, die du sagst, die willst du anders machen als jetzt andere? Les?
Ja, vielleicht habe ich da auch, ne, vielleicht ist das zu bescheiden, zu sagen, man will das nur kommunizieren. Also ich kann da schon auch irgendwie populistisch, aktivistischer irgendwie so in größeren Worten sagen, na, das Wohnen für alle soll leistbar sein oder das Recht auf Wohnraum sollte auch wirklich für alle gelten. Wenn man das, na, also so, wenn du der Diktator für einen Tag auf der Welt sein könntest, was würdest du machen, so in diese Richtung? Dann würde ich das machen, dann würde ich sagen, okay, wir machen, also Housing is a common good. So, die Staaten müssen einfach Wohnraum zur Verfügung stellen, sodass alle irgendwie Wohnraum haben. Dann würde man schon sehr viele andere Probleme auch mit abfedern. Also auch eine Klimakrise oder auch eine Ungleichverteilung von Kapital wäre durch dieses Wohnraumthema schon zumindest etwas erleichtert, weil dann so ein großer Teil von einem finanziellen Aufwand, den man so im Alltag leisten muss, einfach wegfallen würde. Aber ich bin schon, habe schon ein sehr großes realpolitisches Interesse. Deswegen finde ich diese Was-wäre-wenn-Fragen, also es ist schon spannend, um zu sehen, was ist das radikalste Ende. Ich glaube, man muss tatsächlich im Kleinen anfangen und realpolitische Lösungen suchen. Also was ist der Kompromiss, den man finden kann im aktuellen System? Wie macht man das für sich selbst, dass man sich dabei auch nicht so sehr aufreibt? Weil es ist also dieses, ich würde mich jetzt selbst auch nicht unbedingt als Aktivistin bezeichnen. Also welche Projekte kann man machen, dass man quasi einen Schritt in die Richtung geht, den man vielleicht mit diesem extremsten aller Beispiele einschlägt, aber so, dass man es halt machen kann. Weil sonst hängt man halt in diesen Luftschlössern rum. Und das, na, was man jetzt machen kann, ist, oder was ich jetzt machen kann, ist, Leute zusammenzubringen, die an diesen Themen arbeiten, die irgendwie voneinander wissen müssen, die sich austauschen müssen und die gemeinsam halt einen größeren Einfluss entfalten können, als wenn jeder für sich kämpft.
Und das machst du jetzt auch zum Beispiel mit deinem neuen Projekt, wo wir heute auch, wo ich schon im Zoom dabei sein konnte.
Ja.
Wie heißt das nochmal?
Wir sind gerade, der Titel der Signal-Gruppe ist Neue Verbündete. Den hatte, ich weiß nicht, Jonas, glaube ich, oder Julius hatten den gegeben. Ja, ich habe so ein bisschen rumgesponnen, auch mit über Unterhaltungen mit sehr unterschiedlichen Leuten. Und weil ich sehr großes Interesse an inhaltlichen Arbeiten habe, kam mir die Idee oder ne, hatte ich den Einfall, vielleicht macht man mal so einen Think Tank, der sehr spezifisch auf dieses Wohnungsthema eingeht. Und habe dann mit oder aus einem Austausch mit anderen Personen, also gerade ist es die Rebecca Hirschberg, der Jonas Illigmann und der Julius Grabo, beschlossen, dass wir dazu mal sprechen, weil wir alle Interesse an diesem Thema haben und in unterschiedlichen Kooperationen und Projekten sowieso schon an diesem Thema arbeiten. Und warum nicht mal zu viert irgendwie Gedanken zusammenwerfen und drüber nachdenken, was kann das sein? Das machen wir jetzt. Und dann schauen wir mal, wo wir rauskommen. Vielleicht sprechen wir in 5 Jahren nochmal, wenn es den Think Tank dann endlich gibt.
Ja, ich bin gespannt. Das war auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Ich meine, war euer zweites Meeting.
Ja.
Ja, klingt auch nach sehr spannenden Leuten, die alle auch diesen Drang haben, was zu verändern.
Ja.
Echt, echt cool. Womit verbringst du im Moment deine meiste Zeit? Kann man das sagen? Oder?
Mit E-Mails.
Mit E-Mails.
Total frustrierend, ne? Nee, tatsächlich, ist total dramatisch. Ich muss so viele E-Mails schreiben, es ist ganz schlimm. Ich versuche die Zeit immer so zu blocken, damit es nicht ganz so schlimm ist. Ich hätte gern mehr Zeit zu lesen. Das ist tatsächlich dann immer so die, meine Lesezeit ist oft ganz spät oder ganz früh. Eigentlich das ist total, also ganz früh ist okay, aber ganz spät ist eigentlich das Schlechteste. Aber das sieht man auch immer, wenn ich dann so, wenn es dann quasi übertragen, man kann es an den Instagram-Stories erkennen, weil viele so politische Sachen sind irgendwie in den Morgen-Newslettern. Und dann kommt halt irgendwie so die Story danach, nachdem ich das gelesen habe und so.
Auf deinem privaten Instagram-Account.
Ja, genau. Ja.
Was liest du?
Ganz unterschiedlich. Also Tagespresse. Ich habe Google Alerts gestellt auf gewisse Themen. Also ich lese schon auch sehr spezifisch, schwerpunktmäßig. Und sonst alles, was mich interessiert. Und das halt super breit. Also von die letzten beiden Jahre habe ich sehr versucht, ein bisschen besser mich makroökonomisch selbst zu unterrichten, in Anführungszeichen. Also Texte dazu zu lesen, na, wie funktionieren Volkswirtschaften, welche Ideen und Denkmodelle stecken da dahinter. Das interessiert mich sehr, also die Logiken des Kapitalismus. So. Aber es ist also ganz schwer zu sagen, was ich lese, weil es wirklich Kraut und Rüben ist. Aber ich versuche ja so gute Quellen.
Aber es ist eher so Wissenssachen. Das ist jetzt nicht so, okay, du hast deine paar Romane, die du halt immer liest.
Nee, das ist also 90% Hardcore-Inhalt. Ja. Aber weil ich es halt so gut finde.
Ja.
Das ist, Oh Gott, total nerdy. Aber ja, it's true.
Nee, es ist ja völlig, völlig in Ordnung. Ich meine, du gehst ja so ein bisschen einen anderen Weg, wo du auch wieder dieses Okay-Generationsding und mit deinen unterschiedlichen Sachen machen. Na, kommt dir bestimmt auch ein bisschen Gegenwind entgegen, oder? Jetzt, also einmal bei deinen privaten Sachen, aber auch dass ihr ein bisschen aufmischt, wenn ihr jetzt sagt, wir wollen den Wohnungsmarkt jetzt Berlin oder deutschlandweit, europaweit verändern. Kommt dagegen mit?
Naja, also es ist jetzt ja nicht so, als wären wir schon eine politische Gruppe, die wirklich eine Macht hat. Also ich glaube, dass der Gegenwind kommt dann, wenn man anfängt, Macht zu haben. Also solange man halt unbedeutend irgendwo irgendwas dahin blockt vor sich, ist halt einfach, kommt kein Gegenwind, weil niemand Angst haben muss, dass irgendwas passiert. Also ich glaube, da bin ich auch sehr pragmatisch oder wenig naiv. Also ich würde mir wünschen, dass es Gegenwind gibt, weil dann weiß man, dass man Einfluss hat.
Okay,
so.
Vor der Seite noch nicht.
Nee. Also das ist wirklich so alles in den Kinderschuhen. Es ist eher so, weil die Zielgruppe, die meinen Instagram-Account zum Beispiel liest, das sind eher Architekten und Architekten und auch schon tendenziell eher Mitte links. Also jetzt wenig. Ich habe tatsächlich, das ist tatsächlich vielleicht spannend, es gibt ein paar Personen, mit denen ich auch mich sehr regelmäßig austausche, die total konträre Positionen haben. Und das ist mir tatsächlich ein absolutes Anliegen, nicht zu sagen, du bist nicht meiner Meinung, mit dir will ich nicht sprechen, sondern gerade bei den Personen zu sagen, bitte erklär mir, wieso du diese Position hast. Weil ich gerne verstehen will, wie man mit dir einen Kompromiss machen kann. Weil das ist schon so ein sozialmediales Thema, das mir auch sehr Bauchschmerzen bereitet, dass egal welcher Diskurs, na, fast egal welchen Diskurs man sich anschaut, alles ist extrem polarisiert. Und dieses Thema des Kompromisses und sich annähern ist fast nicht mehr möglich. Ob das jetzt eine Identitätspolitik ist oder ob das ökonomische Themen sind oder ob das was auch immer, auch in der zum Beispiel Geschwindigkeitsbegrenzungen auf der Autobahn. Da kann man ja quasi, also es gibt quasi keine Kompromisslösung, es gibt auch keine sinnvolle Kompromisslösung, das ist die andere Sache. Aber es gibt quasi kein ordentliches Gespräch mehr, weil die Parteien einfach nicht mehr willig sind, miteinander zu sprechen. Und das ist tatsächlich was ich versuche auf meinen kleinen Kanälen, ich habe ja auch keine riesen Reichweite, aber was ich versuche herzustellen oder was mich sehr interessiert, dieser Austausch auch mit Gegenpositionen. Ja. Weil ich glaube, dass man da sehr viel daraus lernen kann.
Ja, glaube ich, auch super wichtig. Und was jetzt Kontextur angeht, da zumindest im Podcast hat sich schon so angehört, als gäbe es da durchaus ein bisschen andere Meinungen oder Gegenwind oder dass ihr ja ein bisschen...
Da musst du mir zeigen, worauf du dich beziehst.
Okay, also da eher auf den Instagram und da auf die Sachen, dass ihr mit der Recherche oder mit arbeitsrechtlichen Sachen und Bezahlung, ja. was ja auch ein Thema ist.
Ja, da ist es eher so, dass es so eine Art der Anspruchshaltung uns gegenüber gibt. Also so, natürlich, wenn man, das ist so dieses typische Modeblogger-Beispiel, das ich dann immer gerne zitiere, weil es auch sehr wahr ist und sehr absurd. Wenn Menschen anfangen, auf Nachhaltigkeit aufmerksam zu machen zum Beispiel, dann wird erwartet, dass sie quasi nur noch Bio, Öko, Fashion auch tragen und das so sichtbar nach außen tragen. Und bei uns passiert das quasi parallel gespiegelt auf die Arbeitsbedingungen. Es erwarten jetzt quasi alle, dass egal was wir tun, das einen ethischen Check bekommt von uns, in Anführungszeichen. Aber das ist etwas, das können wir gar nicht leisten, weil wir sind keine Redaktion im klassischen Sinne mit 10 Leuten, die dann eine Recherchearbeit machen, die ja auch bezahlt werden muss, by the way. Das ist dann immer das, was unter den Tisch fällt bei allen. Das ist so, das führt manchmal so zu Unmut bei einer Community, die dann sagen, wie könnt ihr diese Werbeanzeige machen oder wie könnt ihr mit diesem Büro zusammenarbeiten? Das ist ja ganz schlimm oder ganz schlecht. Aber was halt die Leute dann dabei vergessen, ist, was da halt dann dahinter steckt. Also oft haben wir nicht den Einblick in die Bürostruktur. Oder selbst wenn man ihn hätte, wir sind durchaus darauf angewiesen, dass Leute Anzeigen bei uns schalten.
Genau, also ich weiß nicht, ob du es schon gesagt hattest, die macht auch eben dieses Kontextur-Jobs. Genau, exakt. Wo ihr Anzeigen schaltet in beide Richtungen.
Genau. Und das sind Jobanzeigen und dann kommt halt die Ansage so, warum sind da jetzt nicht die, was ist hier mit der ethischen Prüfung bei euch?
Verstehe. Nee. Du hast ja gesagt, dass es ganz viel Veränderung geben muss, einmal was die Häuserpolitik angeht, was die Umweltpolitik angeht. Was hast du da in den letzten Jahren vielleicht an Veränderungen schon erlebt und wo meintest du, was müsste sehr viel radikaler, schneller passieren oder wäre das Wichtigste?
Also was man sieht, ist, dass eine junge Generation, die jetzt gerade in den Architekturschulen unterwegs ist, und da ist mir auch letztens gerade erst widersprochen worden, aber das ist zumindest mein Gefühl, was ich sehe, anekdotische Evidenz, aber na immerhin anekdotische Evidenz, dass die nachfragen mehr, mit welchem Material sollen wir bauen, was ist nachhaltig. Also diese Generation Architects for Future oder Fridays for Future, die schlägt sich schon auch durch an den Architekturschulen. Also es gibt eine größere ein größeres Bewusstsein dafür, dass das was tut, wenn man so eine riesige Hütte irgendwo hinstellt, also dass Ressourcen verbraucht werden dabei, dass man da was in die Umwelt kloppt, dass da halt einfach für Jahrzehnte rumstehen wird. Also da merkt man, dass sich schon was tut. Auch auf einer Bundesregierungsebene tut sich insofern was, als dass wir inzwischen ein Bauministerium haben, also ein eigenes Ministerium, das sich diesem Thema jetzt wieder annimmt. Das ist, glaube ich, schon, ich weiß nicht, ob das außerhalb der Architekturbubble so wahrgenommen wurde, aber für eine Architekturszene oder eine Bauwirtschaft war das tatsächlich ein sehr großer Move, dass dieses eine Ministerium jetzt wieder kommt. Auch wenn man, also gewisse, das Mietrecht ist immer noch im Justizministerium und gewisse energetische Fragen sind immer noch im Wirtschaftsministerium. Also die wurden nicht zusammengezogen, alle im Bundesbauministerium. Aber überhaupt, dass es eine Institution gibt, die das vereint und zusammenführt. Das ist schon auch sehr auf einer politischen Ebene sehr bedeutend. Und dann gab es einfach auch die große Petition zur Bauwende von Architects for Future, also Umbauordnung, die sich sehr auch mit dem Thema Bestand auseinandergesetzt hat. Das sind schon große Dinge. Also auch wenn die dann oft vielleicht nicht so Teil einer Berichterstattung sind, wo wir wieder beim Thema Kommunikation wären und welche Themen bringt man überhaupt so weit, dass sie wahrgenommen werden. Tut sich da sehr viel, glaube ich, aber muss halt einfach weiter und mehr Druck machen. Und dann also natürlich schließt die Frage an, was hätte schon viel schneller und radikaler kommen und passieren müssen. Ganz viele Dinge. Die Mobilitätswende in den Städten. Es sind immer noch so viele Autos überall. Also man hatte mit Corona diesen großen Stopp und man hatte so das Gefühl, in Berlin tut sich ein bisschen was. Es wurden diese Radstreifen zum Beispiel eingefügt. Und dann musste wieder alles rückgängig gemacht werden, weil sie es irgendwie bürokratisch nicht über die Bühne gebracht haben. Also solche Dinge, wo ich mir denke, das sind so kleine Dinge, die könnte man sofort machen, die funktionieren halt irgendwie nicht. Und aber auch gewisse kleine gesetzliche Schritte, wie zum Beispiel, dass irgendwie der Boden nicht einfach so rumliegen darf und leistungsloser Gewinn passiert, ohne dass jemand irgendwas tut. Das Grundstück wird weiterverkauft, die Leute scheffeln den Profit ab und es wird nichts gebaut, obwohl wir hier eine Wohnungsnot haben. Also solche sind, wenn du mich, dann könnte ich jetzt die Liste noch fortsetzen. Also da gibt es einiges, was sehr viel schneller hätte passieren können oder einfach jetzt schnell passieren müsste, was aber nicht tut.
Und da hast du dich auf, kannst du vielleicht noch mal sagen, welche Themen speziell fokussiert, weil du kannst ja nicht allen annehmen jetzt in deiner Arbeit.
Also das ist jetzt tatsächlich sehr alles, was ich gerade genannt habe, ist sehr nahe an der Bauwelt und hat tatsächlich politisch-legislative Aspekte, weil ich für mich erkannt habe, glaube ich, dass ich da am meisten Einfluss haben könnte, wenn ich tiefer in diesen Bereich hineingehe, also tatsächlich ins Policymaking auf einer politischen Ebene, das anzuschieben. Aber das, ja, falls das jemand hört, der eine Stelle hat, ist so eine kleine Werbeeinschaltung. Mir fehlt tatsächlich die juristische Ausbildung, aber ich hätte da totalen Bock drauf, in diese Richtung mich weiter zu spezialisieren.
Spannend. Okay, da ja, können wir am Ende auch noch mal drüber drauf werden. Komm nochmal jetzt hier zu, in Anführungsstrichen, deiner Arbeit, was okay, E-Mails schreiben ist super nervig, aber es macht ja auch super viel Spaß. Siehst du das als Arbeit an oder was du jetzt den ganzen Tag machst?
Ja.
Das schon.
Ich glaube, das ist auch super wichtig, weil sonst hat man diese Entgrenzung der Arbeit. Es ist total, also mein Leben ist eine entgrenzte Arbeit. Das ist total dramatisch. Nee, aber ich sehe das schon als Arbeit. Ich glaube, ich mache das alles total gerne, aber es ist für mich sehr wichtig zu erkennen, es ist Arbeit. Damit ich irgendwann den Computer auch zuklappen kann und nicht arbeite.
Wie viel Zeit arbeitest du denn nicht am Tag und was machst du dann?
Also wenn ich nicht arbeite, dann bin ich vielleicht beim Sport
Wo
oder
du auch teilweise arbeitest.
ja, aber das nehme ich tatsächlich nicht so sehr als Arbeit wahr,
Okay.
obwohl das eine tatsächlich eine richtige Bezahlarbeit ist. Aber das mache
Da,
ich schon sehr.
willst du einmal kurz dazu was
Ja,
sagen?
also ich habe noch einen Job und alle sind maximal verwirrt, was sie alles macht. Ich bin Ride Expert bei Ride Berlin. Ist ein Spinning-Studio. Man sitzt da auf Rädern und es ist sehr dunkel und es ist sehr laute Musik und es macht richtig Spaß und es ist richtig anstrengend. Also es ist ein abgefahrener Sport. Da bin ich zweimal in der Woche. Das sind sehr tolle Arbeitgeber, aber die haben das möglich gemacht, dass ich trotz meiner Stelle in der Schweiz und trotz der Pendelei 2 Stunden in der Woche behalten konnte, am Freitag und am Sonntagabend. Und genau, da bin ich eben zweimal in der Woche, aber das ist tatsächlich das, was sich am wenigsten nach Arbeit anfühlt, weil das zwei ganz tolle Sachen vereint. Einmal meine Liebe zur Musik und auch dieses Suchen von Musik und neue Tracks finden und so. Und auf der anderen Seite Leute vor mir zu haben, die quasi nur da sind, weil sie Bock haben, eine Stunde mit mir Rad zu fahren. Das ist ziemlich nice.
Ich bin gespannt darauf. Ja, gehen wir heute Abend
Gehört
zusammen
doch
hin.
hin, ja.
Heute ist auch Freitag. Ich bin gespannt.
Genau. Und wo muss ich jetzt weiter erzählen?
Was du nicht als Nichtarbeit
Ah, was ich als
machst.
Nichtarbeit empfinde. Ja,
Sport.
Sport auf jeden Fall. Wenn ich mit, ich hänge natürlich auch mit meinem Freund ab. Also einfach mal so nichts machen und essen. Ich esse total gerne. Ja, total gut. Ja, so die ganz basalen Sachen. Nee, also wenn ich ab bin, einfach dann auch unterwegs und mache es mit Freunden und gehe irgendwo hin und so. Unterwegs sein.
Auch unterwegs sein, was du ja auch für
Ja, ich
die
bin
Arbeit
schon
schon
viel
machst.
unterwegs, ja, das ist tatsächlich wahr. Und ich liebe Pflanzen. Das Entspannendste für mich ist Hausarbeit. Total lustig, gell? Pflanzenpflege, Blumengießen. Total großartig.
Hast du ganz viel Pflanzen?
Ja.
Und wie machst du das, wenn du ganz viel nicht da bist? Die überleben das alle.
Ich habe lauter Pflanzen, die sind sehr resistent. Also nichts, was. Also keine Orchideen oder so, die immer zur gleichen Minute mit dem gleichen Amount of Wasser gegossen werden müssen oder so. Nee, das sind alles Grünpflanzen, die das aushalten. Und ich habe eine sehr tolle Mitbewohnerin, die manchmal gießt für mich. Und ich habe sehr tolle Nachbarn, die das machen, wenn ich länger weg bin. Das heißt, es geht. Nee, und dann schon, also du hast natürlich recht mit dieser Frage auch. Also gewisse Dinge, die ich mache im Arbeitsalltag, sind schon, fühlen sich nicht nach Arbeit an. So. Aber es ist schon wichtig, irgendwie so einen Strich zu ziehen oder dann mal zu sagen, stopp, heute ist zu viel. Und ich glaube, deswegen ist es schon auch wichtig zu verstehen, dass es gerade Arbeit, auch wenn es Spaß macht.
Und da ist aber bei dir nicht die Trennung, ob bezahlt oder unbezahlt, sondern die Trennung ist irgendwo anders, weil du ja auch als Arbeit wahrscheinlich Sachen bezeichnest, wo du jetzt erstmal kein Geld rauskriegst, wie jetzt
Ja,
der Think Tank, den ihr
ja.
gegründet habt.
Nee, ich glaube tatsächlich, bei mir ist die Trennung so ein bisschen Computer auf oder zu. Der Laptop, wenn ich vor dem Laptop sitze, dann ist es sehr wahrscheinlich Arbeit. Und wenn der zu ist, dann ist es wahrscheinlich nicht Arbeit.
Also wenn du jetzt YouTube-Videos schaust abends, weiß nicht, ob das passiert,
Ja, durchaus.
dann ist das Arbeit, weil das alles.
Nee, aber das am Handy.
Ah, okay. Sehr gut.
Ja.
Also auch TikTok und alles, das ist dann alles nicht Arbeit. Nee.
Ja, Instagram ist teilweise Arbeit, aber das hat dann immer in Zusammenhang mit dem Computer zu tun. Also da habe ich dann beides offen. Aber das ist ja sehr spannend, ne? Das ist eine sehr gute Frage. Aber das ist tatsächlich, wenn ich am Schreibtisch mit dem Computer sitze, dann ist es sehr wahrscheinlich. Es hat sehr viel mit dem, wie ich etwas tue, zu tun.
Ja, verstehe. Ja. Okay.
Oha, das ist eine gute Erkenntnis, ne?
Das ist ja. Das sind ja auch so Interviews idealerweise, dass man dann auch ein bisschen was sich nochmal
Gelernt
reflektiert,
hat,
ne?
ja.
Und das, ah ja, so ist es ja. Ja, jetzt kommen wir zu dem großen, zum Hauptthema, auch der ganzen Arbeit, ja, im Thema Leidenschaft. Und da die erste Frage: Was für eine Rolle spielt Leidenschaft in deinem Leben?
Leidenschaft ist ja so ein zweiteiliges Wort, ne? Das hat ja auch was
Ja,
mit Leiden zu tun. Ja, ich glaube tatsächlich, dass dieses das Leiden oder immer wieder an diese Punkte stoßen, wo ich merke, dass es gerade nicht mehr richtig geht oder dass es nicht mich so erfüllt, wie ich es mir wünschen würde, immer die essentiellen Momente waren bisher in meinem Leben. Also tatsächlich die schmerzlichen, die, wo es richtig weh tut, das waren die Momente, wo ich dann wusste, jetzt muss ich was ändern, weil sonst geht es nicht mehr. So. Also ob das jetzt der Druck ist von einer finanziellen Seite, dass man das Gefühl hat, nee, ich muss jetzt hier ganz schnell raus, weil sonst zerlege ich mich selbst. Oder ob es auch das Umfeld ist, wo man das Gefühl hat, man ist zu eingesperrt, es ist zu restriktiv, wie ich hier arbeiten soll oder wie ich funktionieren soll. Die Struktur oder auch Personen, mit denen man arbeitet, die einem vielleicht nicht gut tun. Das waren dann immer die Momente, wo ich so wusste, hier ist irgendwas nicht so, wie es sein soll. Und dann geht es halt darum, sehr klar für sich selbst zu erkennen, was ist es und wie gehe ich damit um, damit es wieder in diesen Flow kommt, wo man so das Gefühl hat, wow, es lädt mich auf mit Energie, was ich eigentlich tue. So, also dieser Begriff der Leidenschaft ist vielleicht ganz anders interpretiert, so, ne, wie ich den jetzt lesen würde, aber diese Momente des harten Hinfallens oder des Widerstands sind für mich tatsächlich sehr wichtig jeweils gewesen.
Okay, ja, also du hast jetzt den Begriff Leidenschaft eher in dem das Leiden.
Ja.
Reinterpretiert. Hast du denn dann einen anderen Begriff vielleicht für eben, ja, woher du diese Motivation oder dieses, ich meine, muss dir ja echt Spaß machen, sonst würdest du nicht mehr als 12 Stunden gefühlt am Tag arbeiten oder Laptop aufhaben oder beschäftigt.
Der ist maximal 8 Stunden.
Maximal 8 Stunden, ja. Ach wow, okay. Organisiert,
ja.
Das alles da reinzukriegen,
ja.
In 8 Stunden.
Ja, ja. Ich glaube, ich würde sagen, für mich ist eher, was mich erfüllt, ist, die Dinge so im Fluss zu sehen. Also wenn man so merkt, man auf der einen Seite der Fokus, das ist nochmal was ganz anderes wie der Fluss, aber das ist auch ein wichtiger Punkt, dieses sich total reinstürzen können in etwas und 3 Tage, und das habe ich tatsächlich zu selten, das wünsche ich mir gerade, dass ich das wieder mehr habe, das ist gerade einer der Reibungspunkte, an denen ich arbeite, einfach sich richtig vertiefen zu können in ich sitze nur hier und lese das und das ist meine Aufgabe, das ist total erfüllend. Das finde ich so schön, das ist so toll, das ist unbeschreiblich. Und dann zu sehen, dass halt so Dinge zusammenkommen, dass langsam sich Sachen entwickeln, dass die kleinen Teile, die man angestoßen hat, sich zu größeren Stücken zusammensetzen. Und das ist halt so, ja, man fließt so dahin. Und das ist gar nicht so, dass das jetzt dann immer so in großen, kulminierenden, oh mein Gott, wie toll ist das, Momenten irgendwie enden würde, sondern das ist eher so, manchmal ist das ein Gespräch am Tag oder so eine Minute oder ein Moment oft nur, der halt irgendwie gut war oder Spaß gemacht hat oder schön war, der reicht schon.
Was, kannst du das Gefühl beschreiben, was das sozusagen auslöst bei dir?
Das Gefühl beschreiben, was das auslöst. Ja, weiß ich nicht, Motivation ist so plump. Also nicht Motivation, aber ja, so eine tiefe Freude. Aber ja, so eine tiefe Freude, dass Dinge passieren und dass man... Ich bin schon wahnsinnig dankbar dafür, dass ich machen kann, was ich will, in Anführungszeichen. Also ich meine, das ist ein maximales Privileg, dass ich mir aussuchen kann, an welchen Themen ich arbeite. Das ist so verrückt. Keine Ahnung. Ich begreife das als so ein krasses Privileg. Also dieses Gefühl... Dieser Freiheit, wirklich das tun zu dürfen, was ich will, ist einfach wahnsinnig erfüllend. Ich bin total schlecht im Beschreiben von Gefühlen. I don't know. Es macht einfach Spaß.
Ja, okay. Ja, voll. Das ist, ja, ich finde vor allem diese Frage besonders spannend, weil das ja wie verschiedene Leute eben da auf verschiedenen rangehen und darauf antworten. Deswegen auch noch meine Frage jetzt, nächste, wie würdest du Leidenschaft definieren? Also das Wort Leidenschaft.
Ja. Also Also ich glaube, es hat schon was mit einer sehr starken Energie zu tun, mit einem für etwas Brennen. Ich kann tatsächlich ganz schwer sagen, warum mich so ein. Ich würde sagen, ich bin das ist nur eine total leidenschaftliche Person, aber ich kann gar nicht sagen, wo das so herkommt. Oder warum das so ist, dass ich so Lust habe, so viele Sachen zu machen. Also es hat was mit einem Brennen zu tun und mit einer starken Energie und mit etwas Wollen und ich glaube schon auch mit einer Idee davon, wo man hin will. So, es hat auch was mit einer Richtung zu tun, weil ohne Richtung weiß man, also hat man keine Bewegung und ohne Bewegung gibt es keine Energie. Reicht dir das?
Ist spannend, weil jetzt hast du die ganzen positiven oder eher als positiv gesehenen
Ja.
Aspekte und bei der ersten Mal, okay, Leidenschaft, hast du die ganzen, okay, das waren immer in den Tiefpunkten.
Ja, aber du hattest ja dann, also du hattest ja gefragt, was oder was Leidenschaft für mich ist. Und diese, na, das, also klar, es waren immer irgendwie die schwierigen Momente, aber daraus, nur daraus oder nur wegen dieser Momente, aber vielleicht ist es auch ein bescheuertes Narrativ, kann auch sein. Nur wegen dieser Momente ist es dann ja weitergegangen. Also nur deswegen konnte dann ja quasi das andere Gute passieren. Und die Energie da sein, weil man quasi über diesen Reibungspunkt hinweggegangen ist.
Verstehe. Ja, doch, okay. Ja, spannend.
Kaufst du es mir ab?
Ja. Ja, voll, voll. Ja, ich meine, du hast jetzt gerade schon ein bisschen selber gesagt, du weißt nicht, wie es kommt, aber ich habe für sonst noch stehen, ja, was glaubst du, wie entsteht Leidenschaft?
Ich glaube, man muss Lust dazu haben, Dinge auszuprobieren und für sich das finden. Also ich glaube, na, um das jetzt nochmal auf meine eigene Bio oder meine unterschiedlichen Wegpunkte zurückzubeziehen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Moment. Wohin wollte ich jetzt mit meiner Bio, mit der Leidenschaft? Ah ja, mit dem Wissen, wo man hin will. Also ich glaube, dass wenn man das jetzt auf meine Biografie rückbezieht, kann man sagen, es hatte sehr viel damit zu tun, dass ich sehr schnell wusste oder immer ein gutes Gefühl dafür hatte für mich selbst, in welche Richtung will ich gehen oder was ist mir gerade wichtig. Ganz abgekoppelt von, was erwartet ein Außen, was erwarten meine Eltern, was erwarten Mitstudierende, was erwartet eine Branche, sondern tatsächlich, als ich begriffen habe, dass ich nicht klassische Architektin sein will, war ja quasi, hatte ich wieder ein weißes Blatt Papier. Weil klar war, dass ich mir irgendwie selbst einen Weg suchen muss, weil es nicht die Schablone gibt, nach der ich arbeiten kann. Und es ist jetzt ja auch nicht so, als würde das jetzt alles auf einem sicheren Grund stehen. Also ne, diese vielen Projekte gibt es auch, damit, falls ein Projekt wegfällt oder jemand sagt, Angelika, so ist es nicht tragbar, weil du machst zu viele Dinge, gibt es noch drei andere Beine, auf denen ich stehen kann. Also es ist schon auch, hat schon auch was mit einem großen Sicherheitsbedürfnis zu tun. Aber ich glaube, dieses Wissen darum, was man selbst will und was einem wichtig ist, und das kann sich auch ändern und das wird sich auch ändern. Also ich glaube, in 5 Jahren interessieren mich ganz andere Sachen. Aber alleine zu spüren, das ist jetzt gerade das, was ich tun will und das ist jetzt gerade die richtige Richtung, in die ich gehen will oder ne, die richtige Richtung, in die ich denke, dass ich jetzt gehen muss vielleicht, eher so. Haben, glaube ich, ganz viel damit zu tun, ob das diese Leidenschaft überhaupt entstehen kann. Also dieses Wissen, was, also es kommt aus einem selbst heraus. Was will man denn eigentlich? Wenn man das nicht weiß, wie soll man dann leidenschaftlich für irgendwas sein?
Voll, ne, voll. Und wenn du jetzt jemanden vor dir hast, der sagt, ich weiß nicht, was ich will, hast du da einen Tipp oder ein paar Tipps, wie man das vielleicht entdecken kann?
Also ausprobieren, glaube ich, hilft ganz viel. Also einfach mal Sachen machen und dann spüren. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Einfach mal sich spüren. Was will, also was fühlt sich denn auch gut an? Ich glaube, das haben ganz viele Leute verlernen, das so, wenn man erwachsen wird. Einfach mal so Spaß zu haben an so auch ganz banalen kleinen Dingen. Und das kann auch schon der Alltag sein, ne? Wie du vorher gesagt hast. E-Mail schreiben kann ja auch Spaß machen. Total, ich schreibe total gerne E-Mails. Also ich schreibe immer total lustige E-Mails. Und das, ne, also wenn das Spaß macht, dann probiert man halt mal vielleicht irgendwie irgendwas, wo man viele E-Mails schreiben muss oder so. Oder keine Ahnung. Also ganz blöd, einfach mal im Alltag schauen, was findet man denn gut? Was hat man vielleicht auch ki als Kind gerne gemacht? Da gibt es sicher, also da gibt es sicher tausend so Arbeitspsychologen, die einem dann irgendwie eine schlaue Übung vorschlagen, wie das so professionell geht. Aber so grundsätzliche angelegte Charakterstrukturen haben ja oft schon sehr viel auch damit zu tun, in welche Richtung man da geht. Also, ne, als Beispiel, vielleicht nochmal, das ist jetzt sehr vage, alles, was ich gesagt habe. Mein Freund ist ganz ein anderer Typ wie ich, der ist eher introvertiert und sehr rational und ruhig und sehr will am liebsten in Ruhe gelassen werden und den Stress, das die Heide, wenn er E-Mails schreiben muss. Das kriegt er die Krise, wenn er die ganze Zeit kommunizieren muss. Der ist am glücklichsten und, glaube ich, am leidenschaftlichsten, wenn der einfach in Ruhe, ist ein Bauingenieur, wenn er seine Träger rechnen kann und einfach 4 Stunden lang fokussiert vor etwas sitzen kann, ohne dass jemand mit ihm spricht. Das, glaube ich, erfüllt den total. Das so auszurechnen und dann eine Zahl zu haben, die etwas, die sagt, das hält oder ist richtig oder wie auch immer. Aber so ganz rational. Der ist halt einfach so ein total rationaler Typ, der mag das total gerne. Der will auch nicht Chef sein und der will auch nicht Projektleiter sein. Der will einfach nur da sitzen und das ausrechnen. Ich glaube, das ist also dieses Ideal von. Man muss total selbst erfüllt sein und muss ein kreatives Genie sein. Also das ist ja, hat ja auch sehr viel mit der Kreativindustrie zu tun, was da die, ne, was die Geniehaftigkeit oder das Top-Level quasi zu sein hat. Das ist, glaube ich, auch oft total fehlleitend für viele Leute, die halt nicht diesem Entrepreneurial Self entsprechen. Weil du sprichst wahrscheinlich auch mit sehr vielen Leuten, die so diesen Schub extrem haben, die machen wollen, die Dinge anschieben wollen. Aber es ist, erfüllt nicht alle Leute. Das ist eine totale Fehlannahme. Es kann auch einfach total geil sein, 5 Stunden am Tag zu arbeiten und dann heimzugehen und zu chillen. Und das Chillen ist das, was einen total erfüllt. Also ich glaube, man muss einfach so ein bisschen wirklich sich selbst fragen, was will man? Und wenn man nicht Bock hat auf diesen richtig krass viel Arbeiten, dann ist es vielleicht was anderes und ist auch schön.
Ja, wobei es natürlich unsere Welt und einfach dieser auch Leistungsdruck oder dieser gefühlte Leistungsdruck von außen und durch Instagram ja auch nochmal vergleichen,
Ja.
wahrscheinlich mehr so also nicht hilft dabei, ne?
Aber das ist schon ein Thema, das, also das finde ich wichtig auch zu reflektieren und das mache ich oder versuche ich auch zu machen. Also bei meiner, wie ich auch arbeite, also ich, was ich zum Beispiel nicht mache, ist anderen Leuten Samstag, Sonntag E-Mails schreiben. Also ich arbeite durchaus auch am Samstag und am Sonntag, einfach weil das die ruhigsten Zeiten sind und ich nicht bombardiert werde mit E-Mails. Aber ich schedule meine E-Mails, dass die erst am Montag rausgehen. So, dass man halt nicht dieses Gefühl gibt, ich will jetzt am Sonntag noch eine Antwort von dir haben. Also ich finde, da muss man schon auch, wenn man halt den Rhythmus fährt oder sich dazu entscheidet, so viel zu arbeiten, sollte man das, finde ich, sehr aktiv reflektieren, wie man das weitergibt an Leute, die mit einem arbeiten, die unter einem, also ne, die, wenn man irgendwie eine Führungsposition hat, die Menschen, die unter einem arbeiten, das, glaube ich, muss man sehr aktiv machen, weil das ist ganz gefährlich. Weil man da halt dann, also dieser Erwartungsdruck, den es dann gibt, das zu reproduzieren, finde ich, ist ganz giftig. Aber es, natürlich kann man das nicht immer verhindern, weil auch sehr viel wird auch aufgeladen. Also auch ich glaube, wie ich wage, ich kann nicht steuern, wie ich wahrgenommen werde. Und klar, ich mache viele Dinge und es werden auch viele Dinge wahrgenommen. Ich kann nur manchmal sagen, es ist auch anstrengend. Also auch wenn ich für die Dinge brenne und die total gerne mache, kotze ich manchmal ab. Also klar, wie soll es auch anders sein? Und
Voll.
das muss man halt miterzählen, so ein bisschen.
Auf jeden Fall. Und das ist eine gute Überleitung zur nächsten Frage, nämlich, das ist sehr, sehr gut. Wie gehst du mit Misserfolgen und Enttäuschungen und eben genau diesen Situationen um, wo du bist? Boah, anstrengend.
Dann meistens muss mein Freund mich dann festhalten, dann muss ich heulen, wenn es richtig schlimm ist. Kommt drauf an, was es ist. Also ich glaube, Misserfolge so an sich, was heißt Misserfolg? Also es ist halt dann irgendwie eine Bewerbung, die nicht geklappt hat oder so. Das finde ich tatsächlich, da bin ich recht easy mit. Denke mir so, ah, dann mache ich halt was anderes. So, also klar, man ist vielleicht irgendwie so kurz traurig, dass was nicht geklappt hat, also was vielleicht man sich total schön vorgestellt hat. Aber die richtigen Dinge werden passieren. Da habe ich irgendwie so ein Weltvertrauen, ich weiß auch nicht. Was eher Misserfolge ist, eher so, oder Dinge, die nicht funktionieren, die, bei denen ich ein richtig schlechtes Gefühl habe, ist eher, wenn ich für andere Dinge nicht möglich mache. Also wenn ich zum Beispiel was zugesagt habe und es dann einfach nicht halten kann, weil es zu viele Dinge sind. Ganz schlimmes, schlechtes Gewissen. Richtig schlimm.
Was ist genau dann da oder was löst es das aus, dass du Angst hast, die Außenwahrnehmung von dir oder dass du dadurch andere Leute
Nee,
behinderst
ich habe
oder?
den einfach, ich habe das Projekt verschissen für die. Oder keine Ahnung, wenn ich was zugesagt habe und dann liefere ich nicht, das ist mir einfach mega scheiße. So, also keine Ahnung, aus ist mit Außenwahrnehmung so total kackegal. Es ist ja klar, scheiße, die arbeiten halt dann auch nicht mehr mit einem, ne? Aber einfach da so, ja, blöd.
Zum Wort
Ist
stehen.
erst passiert. Ganz, muss, ich überlege gerade, wie ich mich entschuldige. Vielleicht muss ich mich entschuldigen. Ganz schlimm.
Aber durch Kommunikation kann man da vielleicht auch ein
Ja, kann
bisschen
man schon
was
was machen,
regeln.
aber es ist halt einfach arschig.
Auf
Kann
jeden
man nicht,
Fall.
also man muss halt irgendwie so own it, so. Also auch, ja, sich entschuldigen und sagen, habe ich richtig krass verkackt. Was kann ich jetzt noch machen? Ich habe das gut. So. Aber ja, das mache ich. Und sonst werden halt irgendwie so ganz, also die tiefsten, oder das, was dann oft so richtig einen, oder was mich oft niederwirft, ist dann eher so, dass eine Überforderung und Überlastung ist, einfach viel zu viel ist. So. Und das mich so niederbrettert, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Und dann muss mein Freund mich festhalten, dann muss ich weinen, mal durchatmen und dann mich wieder neu sortieren und dann geht es auch meistens wieder. Aber das kommt schon auch mal vor, dass es zu einfach too much ist. So. Und dann muss man halt irgendwie reagieren drauf. Im besten Fall Sachen abgeben.
Klappt es?
Ja, ich bin gerade in so einem Prozess, ich kann es dir noch nicht sagen. In einem halben Jahr vielleicht.
Okay, das heißt, du hattest auch vor einer Zeit, hattest du noch mal so einen
Ja, ich
Punkt.
würde ja sagen, ich bin mittendrin.
Okay.
Ja, es ist gerade so ein Umbruchmoment, auf jeden Fall.
Ja, nee, auch das kann ich nachvollziehen.
Ja.
Zeitlang ist sowas ja okay, so ein Stresslevel dann auch zu haben, aber langfristig, ich meine, wirkst auch als sehr ja, reflektierter Mensch, der auch langfristig oder mittelfristig denkt und nicht Burnout-Style
Ja.
irgendwie vorsichtig.
Nee, vor allem man kann halt auch dann nicht mehr das, was man macht, nicht mehr richtig machen. Und das ist eigentlich das, was mich am meisten dann ärgert und wurmt, dass man eigentlich ja noch so viel besser die Dinge machen könnte. Oder halt, was heißt besser, aber irgendwie ordentlich und in Ruhe und durchdacht und ohne halt alles einfach nur so rauszupürgen.
Voll. Ja, es gibt noch einige Fragen, die ich fragen wollen würde, aber ich ja, zeitmäßig auch gucken.
Man kann mich auch beschnipseln.
Ja, auf jeden Fall. Es ist aber es ist super. Also es ist echt sehr, sehr spannende Sachen, die auch, ich glaube, das ist ja auch mein, jetzt so als kleines Zwischendinge, mehr off record ist ja auch mein Wunsch, dass Leute sich das anhören können, die vielleicht noch am Anfang stehen oder irgendwie
Ja.
so und dann sehen, ah, okay, eine Person, zu der ich vielleicht durchaus auch aufschaue, irgendwie das. Na klar, ist auch am
Ja.
Struggeln und hat eigentlich die gleichen Themen wie ich, vermutlich.
Ja, aber es ist halt einfach auch das ist tatsächlich, und das ist vielleicht auch so ein Social Media Problem, dass da natürlich, also natürlich sieht man mich da nicht weinen. Also man sieht sowieso quasi kein Privatleben auf meinem Social Media Account. Aber klar, da zeigt man halt nur die Dinge, die dann halt so gehen und die Projekte, die man macht und nicht die, womit geht es mir gerade schlecht oder was sind die Probleme, mit denen ich mich rumschlage oder so. Auch weil viele Sachen dann auch nicht in die Öffentlichkeit gehören oder ne, also mein persönlicher Zugang so. Aber es ist schon ein Problem, dass man halt nur so eine Facette so stark sieht, das führt halt dazu, dass die Projektion komplett verschoben ist. So. Aber.
Voll. Gibt es denn eine Weisheit, nach der du lebst oder wonach sich dein Leben richtet?
Boah, eine Weisheit. Na, also wenn ich so lange überlege, offensichtlicherweise nicht.
Kann ja auch Unterbewusstsein, ne? Oder Einstellung.
Ja, wahrscheinlich eher so Glaubenssätze. Ne? Also woran glaubt man eigentlich? Also ich bin schon sehr ein positiver Mensch. Ich bin auch, habe eine sehr hohe Grundglücklichkeit, glaube ich. Also ich glaube, irgendwie wird es schon alles gut gehen. Auf der einen Seite, also ich bin sehr positiv.
Zuversichtlich.
Ja, zuversichtlich, auch wenn ich weiß, also ne, für mich persönlich wird es gut gehen, auch wenn ich weiß, ich habe mit Studierenden letztes Semester sehr lange darüber gesprochen, wie sie sich die Zukunft in 30 Jahren vorstellen. Und wenn ich mir das vorstelle, dann stelle ich mir das nicht so sonderlich positiv vor. Aber ich weiß, aufgrund meiner Privilegiertheit werde ich wahrscheinlich es trotzdem recht gut haben in 30 Jahren. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber schon auch ein Bewusstsein dafür, und das hat wahrscheinlich was mit einer gewissen Selbstständigkeit zu tun oder damit, dass wenn man seine eigenen Projekte macht, man das immer mitdenken muss. Was sind meine, auf welcher Sicherheit basiert alles, was ich tue? Also das merke ich schon, dass ich extrem, also ich könnte jetzt auch weniger machen an manchen Stellen, um gewisse Projekte anzuschieben, die rein inhaltlich und überhaupt nicht vergütet und nanana wären. Das mache ich nicht, weil ich mir denke, oder weil ich gerade andere Projekte mache, von denen ich denke, dass sie auf was anderes einzahlen, das mir eine größere Sicherheit gibt. Zu kryptisch wahrscheinlich.
Ja, und dadurch eine größere Sicherheit und dadurch auch in Zukunft die Freiheit, diese anderen Projekte noch
Genau,
machen
aber
zu
das
können.
abzuwägen, ne?
Ja.
Also was
Kannst du
Also
ruhig
eines
sagen.
dieser Projekte ist meine Masterarbeit oder die beiden Masterarbeiten, die ich jetzt noch schreiben muss. Weil also alles, was ich jetzt gerade mache, kann ich nur machen, weil ich die Masterarbeiten verschoben habe. Also ich hätte ohne diese Praktika, wäre ich nie in dieser Position. So, das heißt, ich bin sehr dankbar, dass ich das gemacht habe. Aber wenn man jetzt in die Zukunft projiziert, wird auf jeden Fall mal, will ich mal vielleicht eine PhD schreiben oder vielleicht auch irgendwie mal mich für irgendeine höhere Position auf einer Universität bewerben. Das wird nicht gehen ohne diese Masterarbeiten. Das heißt, wann schreibe ich die? Weil dann muss ich mich komplett rausziehen für mindestens eigentlich 3 bis 4, halbes Jahr wahrscheinlich. Das sind Monate. So, wie mache ich das in meinem Gewurstel? I have no idea. Also ich baue gerade quasi das System, wie ich das machen kann. Aber im Moment gibt es halt, es gibt immer irgendwas, was dringend ist.
Was ja eigentlich auch eine tolle Sache ist, aber.
Was eine total tolle Sache ist, ne? Und dann kommen halt so Angebote wie, sprich hier, mach das. Und dann muss man sich halt immer entscheiden, und es ist jedes Mal eine Einzelfallabwägung, nehme ich das jetzt an, weil es ein unterstützenswertes Projekt, weil es eine tolle Plattform, weil tausend Gründe. Oder mache ich das nicht und habe dafür einen Tag, an dem ich an diesen Dingen arbeiten kann, die ja auch in der Zukunft einzahlen. Ganz schwierig. Ich habe erst 3 Tage lang nur über dieses Thema gesprochen mit meinem Freund. Dramatic. Ah. Nee, aber ja, das sind die Fragen, mit denen man sich dann so rumschlägt.
Ja, kann ich auch nachvollziehen. Dann noch, ich meine, du kannst ruhig einen Schluck trinken, ne? Wenn du
Okay,
willst.
ich
Ja,
trinke mal
unbedingt, ja,
kurz die
unbedingt.
Pause.
Ja. Ja, ich habe noch eine kurze, ja, ein bisschen off-topic-Frage, nämlich, was würdest du Menschen raten, eben die Probleme haben, ihrer Intuition zu folgen? Weil du hast ja auch sehr nach diesem nicht reinspüren und spüren, was will ich, ja, und sich nicht genug vertrauen, dass sie sagen, wir können die Dinge schaffen.
Weil das ist ja fast schon eine tiefenpsychologische Frage. Ja, aber also wenn man so das Gefühl hat, man kann sich selbst nicht vertrauen. Vielleicht bin, glaube ich, total falsche Person, das zu beantworten, weil ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das sein muss, wenn man das nicht hat, dieses Gefühl, das ist jetzt ein Thema, dem ich mich widmen muss. Es gibt da aber, glaube ich, schon ganz gute. Also es gibt Kurse, Workshops, I don't know. Es klingt, ja, mag jetzt vielleicht blöd klingen, aber man kann da schon auch sehr pragmatisch organisiert rangehen. Also wenn man das Gefühl hat, man hat einfach überhaupt keine Ahnung von sich selbst, dann muss man sich mal mit sich selbst beschäftigen und dem tatsächlich auch vielleicht auf so eine Art und Weise nachgehen. Also ich habe, das ist schon jetzt auch eine Weile her, irgendwann mal in dieser Phase, als ich bei der 8+ war und dann schon wusste, dass ich nicht zurück in die Architektur, in die klassische will, habe ich mal bei der School of Life, und die sind relativ teuer, die Kurse, aber das war ganz cool, auch so einen Kurs, so einen philosophischen Kurs gemacht zum, was weiß ich, keine Ahnung, habe keine Ahnung, wie dieser Kurs hieß. Aber es ging auf jeden Fall sehr stark darum, wie versteht man das Leben und wie schaut man auf das Leben, auch aus dem Themenbereich der Arbeit heraus und wie will man das für sich gestalten. Also ich glaube schon, dass man, wenn man das für sich als Thema erkennt, durchaus sehr pragmatische Schritte nehmen kann, um sich dem anzunähern. Also einfach vielleicht, na, oder wenn man jetzt dieses Gespräch vielleicht sogar hört, dann hat man ja schon aktiv den ersten Schritt gemacht, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wie sehen das andere Leute? Wie sind Karrieren gelaufen von anderen Leuten? Also vielleicht macht man einfach mal ganz basal eine Recherche. Na, wenn man so kein Feuer hat für nichts, dann ist vielleicht auch das die wirklich die beste Herangehensweise. Man schaut einfach mal, was machen denn die Leute so? Strategisches Vorgehen.
Rational.
Ja.
Ja, aber du hattest dieses Problem nicht wirklich. Bei dir hat sich das so immer so entwickelt.
Das war ein totaler Flow. Also es hat angefangen auf der Uni. Ich bin in die Uni gekommen. Mehr oder weniger nicht aus Zufall, aber ich habe mich für Graz entschieden, weil das relativ nahe an Bayern war und ich komme aus Bayern und wollte irgendwas, wo ich gut hinpendeln kann, weil ich zu der Zeit noch einen Freund in Österreich hatte, in Salzburg, und dachte so, ah, klug, diese Beziehung war natürlich dann auch sofort vorbei, als ich das Studium angefangen habe, aber dann war ich halt in Graz und es war irgendwie toll und nett und total offen und dann habe ich halt immer so geschaut, was man machen kann und dann gab es da halt mal hier ein Stipendium, habe ich mich sofort beworben, dann gab es nochmal, also na, und dann hat das auf einmal, hatte das so einen krassen Sog, weil ich dann wusste, ah, wenn ich etwas mache, dann bewegen sich Dinge so, und dieses Selbstverständnis, dass wenn man selbst die Energie gibt, dann fangen die Dinge an, sich zu bewegen, ist also die größte Selbsterkenntnis vielleicht gewesen. Vielleicht ist das die Logik, nach der ich lebe. Ich versuche, Dinge anzustoßen, damit Dinge sich bewegen. Aber das kann vielleicht auch nicht jeder. Das muss auch nicht jeder, glaube ich. Also ich glaube tatsächlich auch, wenn man jetzt nicht immer sofort alles anstoßen will selbst, dann kann man schon sich auch so seinen Weg suchen. Aber wenn man auf den Geschmack gekommen ist, was das tut, wenn man Dinge macht und dann kriegt man die Energie zurück, das ist schon auch sehr schön.
Voll. Auf jeden Fall. Was siehst du denn als deine Lebensaufgabe?
Boah, fuck, so große Fragen, ey, unglaublich. Meine Lebensaufgabe. Wow. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Meine Lebensaufgabe, ja, Halleluja. Ich habe mal ein Ikigai gemacht. Hast du mal ein Ikigai gemacht? Das ist vielleicht auch ein ganz guter Hinweis für Menschen, die so Tools suchen, mit denen man rausfinden kann, was man machen will. Das Ikigai ist so eine Methode, mit der man sich seinen höheren Ziel annähern kann. Also man betrachtet sich selbst und schreibt mal auf, ne, was man kann, was man gerne machen will, also was sind die eigenen Bedürfnisse und Wünsche, womit kann man Geld verdienen und womit kann man quasi was Gutes für die Welt tun. Und aus diesen vier Aspekten kann man dann quasi so einen, den goldenen Satz oder die goldene Erkenntnis destillieren. Und für mich war das, glaube ich, Menschen verknüpfen, um Wissen weiterzugeben. Irgendwie sowas. Passt gerade, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, das entwickelt sich auch weiter, weil es ist immer alles in Bewegung, so glaube ich, ne? Das ist schon so, daran glaube ich auch. Ja, hat das deine Frage beantwortet? Hey,
voll. Also es ist doch, und finde ich auch, dass es vielleicht für den jetzigen Moment so ist.
Ja.
Aber Lebensaufgabe, weiß nicht, ob man das schon in der Mitte, am Anfang, irgendwo zwischendrin sagen kann.
Also ich glaube tatsächlich sehr an Wandel und Transition im Sinne von, dass sich alles ständig irgendwie anpasst, weil sich die Konditionen und Parameter, in denen wir uns bewegen, ständig verändern. Also, und ich glaube, da aufmerksam zu sein und das, na, auf der einen Seite so ein bisschen sich selbst zu spüren und zu wissen, was will ich und wie verorte ich mich und wie verändern sich die Dinge um mich herum und wie nehme ich das wahr und wie fließt das ein in mein Handeln, das ist, glaube ich, total essentiell.
Voll, voll, voll. Dann auch die Frage jetzt, gibt es etwas, das du der Welt hinterlassen möchtest?
Nee. Also, ich hoffe, dass für unsere Generation, also na, auch wenn wenn die Zahlen andere Dinge sagen, aber ich hoffe, dass für die Generationen danach die Hoffnung besteht, dass es noch besser wird. Aber ich will nichts hinterlassen. Ich hoffe nur, dass die noch mindestens so gut haben wie wir.
Noch ein bisschen anderes Feld, wo wir auch schon waren, eben dieses, hast du das Gefühl, dass es etwas gibt, wo du sagen kannst, jetzt habe ich es geschafft, wenn jetzt meinetwegen ja Ziele im weiteren Sinne, oder ist es auch bei dir gar kein Thema, auch dieses Anerkennungsding?
Also Anerkennung ist ein total krasses Thema für mich. Aber ich glaube, ich glaube, dieses, ich muss es bis hierhin schaffen und dann habe ich was erreicht und das glaube ich überhaupt nicht mehr. Also das ist, ich glaube tatsächlich daran, wenn es sich im Hier und Jetzt gut anfühlt, dann hast du schon alles richtig gemacht. Und wenn es sich aber jetzt gerade nicht gut anfühlt, dann musst du sofort was ändern, weil sonst läufst du in die komplett falsche Richtung. Also es ist jetzt nicht in jeder Sekunde so, na klar, manchmal hat man irgendwo einen Schmerz und es tut weh, aber wenn dieser Schmerz für länger anhält, dann muss man was ändern. So, also ich glaube nicht daran, dass man leiden muss, um das höhere Ziel zu erreichen und dann öffnet man die Tür und dahinter ist dann die goldene Welt. Ich glaube, das ist total, sollte man sofort vergessen. Ich glaube, das leitet die Leute dazu, sehr krass in Wettbewerb zu gehen, sehr krass sich selbst zu stressen, sehr viel Druck aufzubauen, um dann eine Tür zu öffnen und zu sehen, da ist eigentlich gar nichts dahinter. Also, das ist mein persönlicher Zugang dafür. Und dieses Anerkennungsthema, also ich würde mir wünschen, dass wir alle miteinander, so tatsächlich so gesamtgesellschaftlich, uns öfter mal sagen, wenn wir Dinge gut machen oder wenn wir das, ja, wertschätzen, wie andere sind. Weil oft macht man so vor sich hin und kriegt halt kein Feedback. So, und eigentlich, ja, möchte man ja meinen, dass das schon reicht, wenn das aus einem selbst herauskommt. Aber manchmal ist es schon schön, wenn man das irgendwie gesagt bekommt. Und wenn man das auch jemandem sagt, ne? Also es fängt bei einem selbst ja an. Also man kann mal anfangen, damit nett zu sein und vielleicht mal ein gutes Feedback geben, Leuten, mit denen man arbeitet. Und es kann ja, ne, muss ja gar nicht irgendwie, hat nichts mit Hierarchielevel zu tun, sondern es kann ja jeder sein, dem man das mal so sagt.
Wertschätzung.
Ja.
Cool. Ich habe jetzt noch ein paar kurze Sätze, die du einfach vervollständigen kannst. Und da ruhig, ja, ganz impulsiv, wie es gerade kommt. Ich kann am ehesten auf verzichten.
Auf was kann ich am ehesten verzichten? Auf Dinge, auf Zeug, Sachen.
Aber nicht den Computer
Nee.
zum Arbeiten.
Nee.
Am härtesten würde es mich treffen, wenn.
Wenn ich in einer ganz krassen hierarchischen Struktur arbeiten müsste und nicht mehr frei entscheiden könnte, was ich tue.
Ich bin.
Gut gelaunt.
Das Wichtigste im Leben ist.
Liebe.
Aber ich meine, Liebe, also die Antwort ist ja gut, weil das Liebe kann ja in allem
Ja,
Möglichen sein.
total. Nee, absolut. Ich bleibe bei der Antwort. Ich muss nur lachen. Oh Gott, ey.
Voll gut. Die Welt braucht mehr.
Kompromisse. Nein, falsch. Ach, irgendwas Radikaleres. Es war gerade die Realpolitikerin, die gesprochen hat. Das ist eine ganz schwere Frage. Mehr zivilen Ungehorsam.
Okay. Am liebsten wäre ich im Moment gerade in
Sizilien.
Ich träume davon, dass.
Dass wir die Klimakrise in den Griff kriegen und es weniger Ungleichheit gibt.
Wenn ich etwas über Nacht erlernen könnte, wäre das.
Dann würde ich mir ein Jurastudium draufpacken.
Wenn ich eine Superkraft bekommen könnte, wäre das.
So ein eingebautes Google, mit dem man sich alles an Wissen ziehen kann, was man braucht gerade. Das wäre total praktisch.
Ja, warten wir noch mal 20 Jahre,
Ja,
ne?
wow.
Super. Ich habe noch zwei Fragen für die Zukunft und dann sind wir auch durch. Wo siehst du dich in 5 bis 10 Jahren?
Die klassische Bewerbungsfrage.
Hm.
Ich werde mit total tollen Menschen zusammenarbeiten. Und ich glaube, ich werde immer noch viele Projekte machen. Und ich glaube, ich werde immer noch viel unterwegs sein. Also ich glaube, der Modus meiner Arbeit wird genauso sein, wie er jetzt gerade ist, aber es wird ganz ein anderer Kontext sein, in dem ich bin.
Was würdest du denn für die Zukunft wünschen, also generell, und hast du Ziele?
Ich wünsche mir, dass alle ein bisschen sanfter miteinander sind. Und dass wir keine weitere Polarisierung erleben, sondern wieder eine demokratische Annäherung. Und ich glaube, oh Gott, ja, ich glaube, doch, ich sage das jetzt. Ich glaube daran, dass wir Menschen fähig sind, mit diesen großen Herausforderungen umzugehen. Und das wünsche ich mir für die Zukunft, dass wir das endlich tun.
Eine Botschaft an ein zukünftiges Ich.
Dass ich nicht so hart zu mir selbst sein
Sehr gut.
soll.
Hast du noch was, was du loswerden willst? Vielleicht auch für die Zuhörerinnen mit auf den Weg gehen.
Nee, kein Nachwort. Das war schon gut so.
Vielen Dank.
Ah, wow, hier. Puh, also diese letzten Fragen haben nochmal richtig reingehauen.
Super, sehr spannend. Vielen Dank, hast du, fand ich, sehr gut gemacht,
Ja, danke.
um das also wertzuschätzen. Auf jeden Fall sehr spannend, sehr gut.
Ja, die mittleren Fragen waren sehr toll.
Dankeschön.
Nee, wirklich. Es ist auch sehr spannend, darüber so zu sprechen.
Macht man viel zu wenig, oder? Also zumindest in dem normalen Kontext.
Ja, im normalen Kontext auf jeden Fall viel zu wenig. Es gibt ein paar Leute, mit denen ich mich dazu austausche, so immer mal wieder.
Das ist sehr
So,
gut, ja.
das hilft schon auch, ne? So sich selbst zu verorten und wo will man hin und so. Ja. Ja, aber cool. Ich bin ja sehr gespannt, was die anderen da sagen.
Ja, ach, ich lieb's. Es ist
Wie
so
viele
toll.
Interviews hattest du jetzt schon?
Das war jetzt vierte plus noch einen, haben wir vorher zweimal zum Testen gemacht.
Ah, cool.
Genau, aber jetzt so im Rahmen dieses Projektes sozusagen offiziell vierte
Super.
von 12.
Cool.
Ja, das ist echt. Nee, ich finde es super bereichernd. Also
Und das sagen wahrscheinlich auch alle ganz andere Sachen.
teilweise ähnlich,
Ah, ja.
teilweise anders. Ja, voll. Das ist klar, so ein paar Fragen sind dann so, man hat dann die Antworten der anderen im Kopf oder was man sich vielleicht auch selber dabei gedacht hat. Und dann wird
Ja.
man teilweise ja total überrascht, aber. Ich glaube auch, wie wir die Leute aus. Also es sind schon eher Leute, die viel machen. Weil es sind die. Ich bin auch jemand, der mega viel macht und da
Klar.
Spaß dran hat. Und ja, die Leute, die man sieht und die man irgendwie so als Vorbilder, würde ich, das wäre jetzt so ein krasses Wort, aber so die man irgendwie inspirierend findet, wo man denkt, sind bestimmt spannend. Aber wäre ein wichtiges Ding, dieses ja Leute, die eben nicht so viel machen
Ja.
wollen, müssen, können. Und das ist ja, glaube ich, echt hart in der Welt, wenn man.
Ja, total.
Und das andere spannende Ding ist, wie es aussieht, wir haben 8 Frauen, 4 Männer.
Ah, cool. Sweet.
Und wir waren echt so, fuck, wir brauchen mehr Männer, wir finden keine Männer.
Was? Unglaublich.
Also so dieses, ja, das ist echt auch die ersten Leute, die wir dachten, boah, die unbedingt, fast alles Frauen.
Ah, wow, spannend.
Also das ist auch.
Interessant.
Das, ja. Also ja, ich find's gut, solange das irgendwie ein einigermaßen Gleichgewicht ist. Aber 4 zu 8, glaube ich, ist voll vertretbar. Und auch, dass es so rum ist. Nicht andersrum. Das wäre nicht gut.
Ja, nee. Ja, aber super. Ich bin sehr gespannt, was so die anderen machen. Da muss
Ja.
man ja fast irgendwie so ein Abendessen machen mit allen, damit man sich kennenlernt.
Ja, das ist eine gute Idee. Also es wird auf jeden Fall eine sozusagen eine Party am ersten Freitag geben. Wir haben so einen Raum eben, da kann man sich frei bewegen und der Typ hat, die Location hat 100 Kopfhörer und dann kann man mit zwei, wenn wir DJ haben, dann kann
Super.
man auf zwei Kanälen, kann man dann bisschen
Nice.
dancen. Und Abendessen, ja, unbedingt.
Voll
Ist eine
gut.
gute Sache. Cooler Input. Ja, machen wir das. Da vernetzen, das sind echt sehr spannende Leute.
Cool.
Und so
Sweet. Ja, da
auch
freue ich
wieder
mich.
dieses Interdisziplinär, wo du ja auch, und das sagen ja auch viele, dieses, okay, in der Schule, man ist so entweder Mathe oder das, aber
Ja.
eigentlich ist es so wichtig, dass man diesen kompletten, und das macht eigentlich uns eher Verblödung, dieses, oder manche Leute, ich weiß nicht, ob du diese Aussage kennst, aber dass es extra so gemacht wird, damit man, damit niemand das komplette Bild sehen kann. Und so ein bisschen diese strukturelle Verblödung. Keine Ahnung, ist natürlich eine steile These, aber da, das machst du einfach ganz anders.
Ja. Aber die Kontextualisierung und das Einordnen und Verknüpfen mit Wissen, das ist tatsächlich was, was total fehlt. Also auch das bei uns im LDI-Studiengang, das ist auch immer, na, weil es halt dann ist teilweise sehr Start-upy und sehr ökonomisch, wirtschaftlich geprägt von der Denke her. Auch weil sehr viele Lehrkräfte irgendwie aus diesem Background irgendwie kommen. Und wenn dann, wir Gott sei Dank, bei uns im Jahrgang waren halt super viele Leute, die schon auch sehr kapitalismuskritisch waren, dann hatte man zumindest halt diese Perspektive noch abgedeckt und dann hat halt jemand noch irgendwie so zur Ökologie was gesagt. Aber wenn es diese Diskussionen nicht gegeben hätte, dann hätte halt einfach auch ein großer Teil gefehlt. Na, und du weißt ja, wer, also auf BWL, die Leute, die BWL studieren, die haben halt einfach auch so eine, also na, dasselbe bei den Leuten, die Architektur studieren. Das ist halt einfach auch, es gibt eine politische Einfärbung und eine gewisse Blickrichtung, mit der da auf die Themen geblickt wird. Und das ist halt schon schwierig in einer Welt so komplex und vernetzt wie heute.
Ja. Toll.
Nee, aber cool. Also, na, ich bin sehr gespannt, freue mich. Das waren sehr tolle Fragen.
Das war's schon wieder mit einer neuen Folge von Lebenswert Leidenschaft. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du Lust hast, noch eine andere Person kennenzulernen, dann findest du noch 11 weitere Folgen auf der Startseite. Vielen Dank fürs Zuhören.